Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Ja, moin und willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und heiße euch herzlich willkommen zu Episode Nummer 45. Heute geht es um das Thema Transformation und damit auch verbunden um die Frage, wie entdecke ich meine Leidenschaft, wie gehe ich ihr nach und wie findet eigentlich auch Veränderung statt? Und jemand, der da Experte ist zu diesen Fragen, das ist Kai Diekmann, mein heutiger Gast. Er ist einer der bekanntesten Köpfe aus der Medienwelt in Deutschland. Von daher muss ich ihn euch, glaube ich, nicht vorstellen. Er ist einer der erfolgreichsten, aber auch umstrittensten Journalisten in Europa. Er ist von der Schülerzeitung bis hoch an die Spitze der Bild-Zeitung emporgestiegen und ich frage natürlich auch, wie er das gemacht hat, wer ihm oder was ihm dabei geholfen hat und welches Verständnis von Arbeit und Karriere er da eigentlich zu der Zeit hatte. Doch das änderte sich, wie ihr wisst, denn er war ja eine Zeit lang im Silicon Valley und hat da nochmal alles hinterfragt und hat sich auch selbst neu erfunden, denn als er wiederkam, sah er nicht nur anders aus. Ihr erinnert euch an die Bilder, das gegelte Haar, die Brille, all das. Dieser alte Look war nicht mehr angesagt, sondern mit einmal gab es eben auch den Bart und den Hoodie. Und warum er das Ganze nochmal auf den Kopf gestellt hat, warum er dann auch mit Story Machine eine Social Media Agentur gegründet hat, was das Ganze mit Familie und Eisbaden zu tun hat, das klären wir im Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Dann herzlich willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Kai Diekmann heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock, Kai.
Ganz herzliche Grüße aus Potsdam nach Rostock.
Wir beide sind ja in Kontakt gekommen über das schöne Thema Eisbaden. Da bist du ja schon seit einer ganzen Weile unterwegs, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie das bei dir war. Da können wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten. Das Wasser wurde ja einfach immer kälter und irgendwann war es dann Eisbaden. Wir machen das ja ganz gerne in Rostock, aber du bist natürlich auch ein eifriger Dokumentator. Heute warst aber noch nicht drin, ne?
Heute war ich noch nicht drin, heute war ich laufen, dafür war ich gestern drin. Also ich versuche das immer abzuwechseln. Ich laufe ja, oder meine Laufstrecke sind 10 Kilometer und mein Physiotherapeut ist davon auch nicht nur begeistert und hat vor allem untersagt, dass ich eine solche jeden Tag laufe. Ist einfach am Ende nicht gut für die Gelenke, auch die Muskulatur muss regenerieren. Und ich habe mich an den Tagen dazwischen immer unwohl gefühlt. Ich sage immer, es ist so ein teigiges Körpergefühl. Und im Sommer gehe ich dann schwimmen. Das hat, finde ich, nicht den gleichen Effekt wie das Laufen. Dann wird man das Gefühl, es passiert nicht. Ich finde schon, der Schweiß muss fließen beim Sport. Und durch einen dummen Zufall habe ich das dann einfach verlängert. Es ging immer weiter. Irgendwann war dann September und dann gab es ein paar doofe Sprüche auf Twitter, ne? Wie lange ich mich das denn trauen würde zu tun. Ruprecht Polenz, ehemaliger Generalsekretär der CDU unter anderem, hat dann gesagt, er sei mal gespannt, ob er mich auch noch im Dezember und Januar im Wasser sieht. Und an dieser Stelle ist dann immer mein Ehrgeiz gepackt. Und dann habe ich gesagt, das mache ich, das ziehe ich durch und habe auf einmal gemerkt, wie mir das Spaß macht. Und ja, ehrlicherweise, es ist fast ein kleines Stück, wird es ja zur Sucht. Ne? Ja. Also ich denke auch manchmal, nein, heute tust du es nicht, heute setzt du mal aus und dann ist man doch drin. Das Faszinierende daran ist ja, dass es so nur einen ganz kurzen Zeitraum braucht, um tatsächlich in einen völlig anderen Zustand zu wechseln. Und das Körpergefühl danach ist unglaublich.
Man wird immer so ein bisschen, also man bekommt irgendwie den Respekt und gleichzeitig dann auch Kommentare wie kannst du nur, wie verrückt bist du eigentlich? Aber ich kann das auch immer nur empfehlen, wenn man sich dann mal selbst überwunden hat. Das ist wirklich das etwas, was man auf einer anderen Art irgendwie gar nicht hinbekommt, ne?
Ja, und es mit dem Überwinden ist gar nicht so schlimm.
Nee, es irgendwann ist, nicht mehr.
Nein, man gewöhnt sich tatsächlich dran. Also auch mir fällt es überhaupt nicht schwer, hier über den Schnee zu gehen. Ich nehme inzwischen auch kein Handtuch mehr mit, sondern gehe einfach über die Wiese ins Wasser. Ich habe mir angewöhnt, sonst geht man ja immer so ängstlich mit den Armen nach oben ins Wasser. Gewöhnt, die Arme eng an den Körper zu pressen und dann einfach weiter reinzugehen. Und das funktioniert wahnsinnig gut und auf einmal steht man bis zum Hals im Wasser und dann taucht man unter und dann ist es ja eigentlich, friert man dann nicht mehr. Das ist ja genau der Punkt, wo man ein Stück weit aufpassen muss. Also die äußeren Gliedmaßen, zuallererst die Füße und die Hände kühlen natürlich in nasser Kälte extremst schnell aus. Man merkt es im Wasser nicht, das ist die Gefahr. Ich bin neulich aus Versehen zu lange in der Ostsee geblieben. Das waren auf einmal 8-9 Minuten, weil ich noch auf jemanden gewartet habe, der später kam. Dann kam der erste, wollte ich gerade raus. Dann bin ich wieder rein. Und das war dann so, das war dann jenseits der Schmerzgrenze. Als ich dann hinterher an Land war, habe ich tatsächlich die Füße kaum noch gespürt. Und dann tut es unter der heißen Dusche auch richtig weh. Mhm. Also man muss da schon aufpassen. Wichtige Regel ist, dass man nicht allein ins Wasser gehen sollte, weil man halt nie weiß, was passiert, wie reagiert der Körper. Das ist ja wie ein Kaltstart von 0 auf 100 in 5 Sekunden. So ähnlich muss sich das anfühlen in einem elektro angetriebenen Porsche Carrera. Ne, wenn du auf der an der roten Ampel dann, wenn es grün wird, einfach Vollgas gibst. Ja. Das ist ja tatsächlich das Besondere dran. Das ist das, was dieses besondere Körpergefühl gibt. Man ist danach komplett durchblutet. Das Erlebnis Dusche ist dann auch noch ein ganz besonderes. Am Anfang hat man, finde ich, kein Temperaturempfinden. Also selbst das, was möglicherweise glühend heiß ist, wird als kalt empfunden. Und wenn dann so langsam das Gefühl in Hände und Füße zurückkommt, ist das speziell.
Aber wie du sagst, man muss wirklich drauf aufpassen, wie geht's einem, wie gesund und fit ist man eigentlich. Ne? Du hast es ja gerade gelesen, wir mussten in Warnemünde bei uns jetzt auch einen Todesfall beklagen von einem älteren Herren, der, ich glaube, 70 war der, ich kannte ihn nicht persönlich, aber der ja zusammengesackt ist in der Kälte und dann auch am Strand noch verstorben ist, also jetzt gerade erst vorgestern. Es ist natürlich wirklich ein Kälteschock, wie du schon sagst. Und da muss man wahrscheinlich auch wirklich nochmal gucken, wie macht man es? Nicht unbedingt reinrennen, nicht so lange drinbleiben, solche Dinge, ne?
Ja, also ich versuche immer 3-4 Minuten. Dann merke ich auch, das ist so eine optimale Länge. Also jetzt bei, wenn das Wasser so zwischen 1 und 3 Grad hat. Hier der See hat 1 Grad jetzt gestern gehabt. Die Ostsee hat immer so, glaube ich, um die 3 Grad. Ja. Dann 3, 4, 5 Minuten aus meiner Sicht wirklich optimal. Richtig ist, das ist ein echter Kälteanschlag auf den Organismus, auf das Immunsystem. Und da muss man fit sein. Das gilt aber auch fürs Laufen. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren bin ich mal einen Halbmarathon hier in Potsdam mitgelaufen. Da ist auch jemand in meinem Alter umgefallen und verstorben und war tot. Dehydriert, wie ich später erfahren habe, dann aber auch Tabletten genommen. Und das sind natürlich keine Voraussetzungen, um dem Körper einer solchen Belastung auszusetzen. Man ist nie vor Unsinn gefeit. Also gestern habe ich mich so darauf gefreut, dass das jetzt das erste Mal wirklich Eisbaden ist, weil die zugefroren waren und ich also über die Wiese gelaufen bin, dann den Hang, die Böschung darunter gerutscht und dann bin ich tatsächlich aufs Eis geknallt. Und das Eis war viel dicker, als ich vermutet hatte. Das ist also nicht einfach so sanft gebrochen, sondern es ist zusammengekracht wie eine Glasscheibe. Und so bin ich da auch durchgebrochen. Und entsprechend sahen hinterher meine Beine und mein linker Arm auch aus. Also ich habe mir etliche Schnitte dazu gezogen und habe auch was gelernt, dass ich bei diesen Temperaturen künftig einen Eispickel oder sonst irgendwas mitnehme, weil so einfach geht's dann nicht. Also man muss schon vorsichtig sein. Ich achte immer drauf, dass jemand aus meiner Familie einen Blick drauf hat und aus dem Fenster guckt, ob ich da noch bin oder nicht mehr bin.
Und du hast natürlich das Handy auch dabei und dokumentierst das sehr. Darüber sind ja auch die Medien nochmal auf dieses ganze Thema Eisbaden gekommen. Und dann habt ihr ja auch diese Aktion gemacht, habt auch nochmal Spenden gesammelt für den Kältebus. Das hat uns ja auch nochmal da
gemacht. Und ihr wart am Ende doppelt so gut wie wir. Wir sind nur auf 5.000 gekommen.
Ja, uns hat es ja auch einfach inspiriert. Das kam ja von dem Hamburger Kollegen, die Idee, dass man das ja eigentlich verbinden könnte. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch da irgendwie auch was draus machen. Und dann hat das ja sehr schön funktioniert. Und dieses ins kalte Wasser gehen, sich auch mal überwinden, an die Belastungsgrenze gehen, das ist ja auch aus meiner Beobachtung ein Thema, das dich ausmacht. Du hast schon viel ausprobiert und gemacht und dich auch weiterentwickelt. Du hast dich eigentlich, könnte man von außen sagen, auch neu erfunden, als du dann auch nochmal neu gegründet hast. Eine Frage, die ich meinen Gästen im Podcast immer zum Anfang stelle, die ich auch dir gerne stellen möchte, ist, was würdest du meiner 7-jährigen Tochter Mathilda sagen? Was tust du?
was ich deiner 7-jährigen Tochter Mathilda erklären würde, was ich tue.
Ja.
Tja, ich helfe Erwachsenen, die sich nicht besonders gut auf Social Media auskennen, Social Media mindestens so gut zu nutzen und zu verstehen wie deine 7-jährige Tochter.
Das stimmt. Die sind ja bei TikTok unterwegs und Co.
Und das muss man einfach wissen, da hat in der Kommunikation, ich bin ja sonst selten einer Meinung mit Sascha Lobo, aber was in der Kommunikation passiert ist mit Social Media, das ist ein wirklicher Knall. Mhm. Das wird sich auch in den nächsten 10 Jahren so nicht wiederholen. Auf einmal waren dort eben Plattformen, über die alle kommunizieren konnten und die Gewichte in der Kommunikation, in der politischen Meinungsbildung, in der Politik generell komplett verändert haben. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass ich, auch wenn ich nicht auf diesen Plattformen aufgewachsen bin, wenn ich nicht gelernt habe, diese Plattform intuitiv zu verstehen, zu bedienen, dass ich mich dieser Plattform bedienen muss. Und das ist das, was Story Machine macht. Unternehmen, Unternehmensführern, auch Politikern dabei zu helfen, diese Plattform besser zu verstehen und besser zu nutzen. Weil wenn sie dort nicht sind, dann werden sie einen Großteil des Publikums schon heute und in Zukunft ganz sicher nicht mehr erreichen. Mhm.
Social Media Agenturen gibt es ja schon seit einer ganzen Weile. Ihr habt aber nochmal einen speziellen Fokus, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Mich würde auch nochmal interessieren, mit welchen 5 Hashtags würdest du dich selber beschreiben?
Mit welchen 5 Hashtags würde ich mich selber beschreiben? Vater, Potsdamer, Usedomer, Läufer, Eisbader, Weinliebhaber.
Das waren sogar 6, glaube ich. Ne?
Guck mal, ich kann nicht mal zählen. Ich will das schon mal los. Das war der Bonus-Hashtag.
Ja, aber Ravensburger nicht, ja? Du kommst ja eigentlich aus Ravensburg, ne?
Ja, ich komme aus Ravensburg und Ravensburg ist Oberschwaben, aber wie du hörst, ist davon nicht viel übrig geblieben. Das kriegt man im Podcast besonders schön mit. die Familie meiner Mutter ist nach dem Krieg in Ravensburg gelandet. Die kommen ursprünglich aus dem Riesengebirge und deswegen bin ich dort zur Welt gekommen, bin aber schon nach kurzer Zeit mit meinen Eltern wieder nach Ostwestfalen gezogen, habe aber viele Sommer bei meinen Großeltern in Ravensburg am Bodensee verbracht und das ist eine wunderschöne Gegend und fühle mich Ravensburg sehr emotional verbunden. Ich habe gerade am Wochenende zu meiner Frau gesagt, wir waren joggen, ich glaube hier in der Potsdamer Innenstadt und haben die Kirchenglocken gehört und dann habe ich gesagt, also Kirchenglocken erinnern mich zuallererst immer an Ravensburg. Das verbinde ich damit. Ravensburg, die Oberstadt, Ravensburg, die Stadt der Türme und ganz anders, besonders viele Kirchentürme. Und Kirchenglocken, das ist für mich immer Bodensee, das sind lange Sommer, das sind viel zu viel Kirschen, das ist Schwimmen im Bodensee und Schwimmen lernen im Argen.
Ich verbinde eigentlich die Puzzle damit.
Ja, auch das ist richtig.
Also dafür steht für mich Ravensburg. Oft hat man ja eine Sportassoziation, dass man sagt, aha, das ist ja der Verein, der Fußballverein möglicherweise. Da kriegt man fast jede deutsche Stadt irgendwie mit verortet. Ravensburg nicht unbedingt beim Fußball, ne?
Also wenn du bei Fußball kriegst du bei mir gar nichts verortet, ne? ich weiß gerade noch, dass es Arminia Bielefeld gibt, aber schon hier in Potsdam wird es schwierig. Das ist nicht jetzt so meine Kernkompetenz.
Du hast schon in deiner Jugend dich ja journalistisch betätigt. Du hast in der Schülerzeitung gearbeitet, beziehungsweise hast du sogar selber eine gegründet, habe ich gelesen. Ich habe auch bei einer Schülerzeitung gearbeitet. Das fand ich ganz interessant. Es gab sogar bei unserem Gymnasium in Rostock-Lichtenhagen gab es 2 Schülerzeitungen, die Blackout und die Gümli News. Und die haben so einen gesunden Wettkampf gehabt. Wer ist aktueller und frischer? Wer hat die besseren Headlines? Wie war das in deiner Schülerzeitungszeit?
Also alle, die ja irgendwie dann in der Kommunikationsbranche sind, haben im Zweifelsfall ja mal eine Schülerzeitung gemacht. Und ich habe die Schülerzeitung, haben wir gegründet, glaube ich, 81, 82. Das war eine sehr politische Zeit. Das war kurz vor dem Machtwechsel in Bonn, nach der langen sozialliberalen Ära. Das war das Thema NATO-Nachrüstung, NATO-Doppelbeschluss. Wir waren damals alle hochpolitisch und der Mainstream war eher links. Und es gab auch vor allem linke Schülerzeitschriften. Und deswegen haben wir uns damals mit ein paar Freunden zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt mal genau das Gegenteil. Wir machen eine sehr schöne, konservative, bürgerliche Schülerzeitung mit ganz anderen Themen. Wir haben dort Manöver der Bundeswehr besucht. Wir haben Polizisten im Einsatz begleitet. Ich habe mein allererstes Interview mit Helmut Kohl gemacht. Und
In der Schülerzeitung hattest du Helmut Kohl?
Das war mein erstes Interview. Da war er noch nicht mal Bundeskanzler. Da war er noch Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der CDU. Ja, mein allererstes. Und diese Schülerzeitung hatte am Ende eine Auflage von über 30.000 Exemplaren. Hm. War, glaube ich, die größte Schülerzeitung in NRW. Und war zum Schluss so erfolgreich, dass sie von der örtlichen Zeitung gedruckt wurde. Also nicht mehr, wie wir es am Anfang gemacht haben, fotokopiert und getackert, sondern die erschien in ihren letzten Ausgaben auf richtigem Zeitungspapier.
Und da hast du für dich schon so die Weichen gestellt und hast gedacht, Mensch, daraus müsste man eigentlich mehr machen. Hattest du dir damals schon Gedanken gemacht über berufliche Zukunft oder bist du dann eher so weiter gestolpert?
Tatsächlich eher weiter gestolpert. Meine Eltern hatten die Vorstellung, dass ich Jura studiere. Mein Vater ist Strafverteidiger. Die Vorstellung hatte ich gar nicht. Politik, vielleicht Journalismus, aber das war nicht so ganz klar. Auf jeden Fall hatte ich mich dann erstmal immatrikuliert für Geschichte, Germanistik und Politik an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Bin dann aber zur Bundeswehr gegangen. Und auch das war eine politische Entscheidung seiner Zeit, zu sagen, ich verpflichte mich, ich gehe als Zeitsoldat zur Bundeswehr. Der Trend war damals ein anderer. Der Trend war gegenteilig, dass ein Großteil meiner Altersgenossen sich entschieden haben, den Wehrdienst zu verweigern. Und ich habe gesagt, ich mache das Gegenteil. Ich bewerbe mich als Zeitsoldat, SAZ-2 für 2 Jahre und will Reserveoffizier werden. Bin dann zur Panzerartillerie nach Münster-Handorf gekommen. To make a long story very short, die Panzerartillerie und ich waren ein großes, großes Missverständnis. War dazu geführt, dass ich zwar nicht bei der Panzerartillerie geblieben bin, aber dann zur Pressestelle der Bundeswehr kam und dort mitverantwortlich war oder mitgearbeitet habe an den Truppenzeitschriften Heer, Luftwaffe, Marine und an der Bundeswehrzeitung Bundeswehr Aktuell. Dort auch viele junge Männer getroffen oder viele junge Männer getroffen habe, die bereits in Medien tätig gewesen sind. Meinolf Ellers, der damals schon, glaube ich, Redaktionsleiter der Glocke gewesen war in Münster und viele andere. Und da ist dann tatsächlich dieser Wunsch, Journalist zu werden, ist größer geworden. Und noch in der Zeit bei der Bundeswehr ist dann die Bild-Zeitung auf mich zugekommen und hat gesagt, ob ich nicht mal Lust hätte, bei ihnen ein Praktikum zu machen. Die waren einfach auf meine Artikel aufmerksam geworden, die ich über Themen der Bundeswehr geschrieben habe, hatten das gelesen, sagt, komm mal her, mach mal ein Praktikum. Und am Ende des Praktikums bekam ich dann ein Volontariat angeboten. Und dieses Volontariat war Anfang der 80er Jahre das Nadelöhr in den Beruf. Ne? Da haben sich zigtausend auf einen Volontärsplatz beworben. Das war nicht das Studium. Mhm. Und es ist für mich vollkommen klar, dass ich jetzt mein Studium erstmal hinten anstelle und diese Ausbildung mache, zumal das auch noch eine Traumausbildung war. Also mit den Stationen Hamburg, Bild am Sonntag, gleich ein nationaler Titel der Tageszeitung und illustriert in einem ist. Das war Korrespondentenbüro in Bonn, damals noch Bundeshauptstadt. Und das war anschließend der Springer Auslandsdienst in New York. Mhm. Da wäre ich ja mit dem Klammerbeutel gepudert gewesen, wenn ich gesagt hätte, nee, ich bleibe mal an der Westfälischen Wilhelms-Universität und mache wie alle anderen Geschichte, Germanistik, Politik. Hatte dann vor, das Studium nach dem Volontariat zu machen. Und wie das dann so ist, nach dem Volontariat bekam ich dann das Angebot, direkt Korrespondent in Bonn zu werden. Und wenn du das dann mit Anfang 20, Mitte 20 bist, so jung, dann sagst du natürlich, was für eine Chance, und machst das.
Ja,
und das
war's
dann mit dem Studium.
Gib uns doch mal eine Idee, wie die Bild-Zeitung zu der Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung auch dastand und gewirkt hat. Das hat sich ja alles sehr entwickelt, das ganze Thema Zeitung, Print. Aber in den 80ern und 90ern, da war die Bild-Zeitung ja, na, ich will nicht sagen, dass sie vielleicht größer war als heute, aber sie war doch, hatte vielleicht eine andere Stellung als heute, oder?
Naja, sagen wir es mal so, die Zeitung war auf jeden Fall größer. Die Bild-Zeitung hatte Anfang der 80er Jahre etwas mehr über 5 Millionen Exemplare und hat damit 12 Millionen Menschen erreicht. Über 5 Millionen Deutsche sind jeden Tag zum Kiosk gegangen und haben die Zeitung gekauft. Es war die höchste Zeitungsauflage, die überhaupt irgendeine Zeitung in Europa erreicht hat. Also Bild war auch schon damals die größte Medienmarke in Europa. Aber sie war eben ausschließlich Zeitung, ja, auf diesem einen Kanal. Und es gab keine anderen Kanäle. Und das Gleiche gilt natürlich fürs Fernsehen. Anfang der 80er Jahre gab es außer ARD, ZDF und den entsprechenden dritten Programm auch nicht besonders viel. Das heißt, Es war relativ einfach, ein Massenpublikum zu erreichen. Du musstest es halt sehen, dass du diese Kanäle im Blick hast, dass du über diese Kanäle kommunizierst. Dann hast du tatsächlich die Masse der Deutschen erreicht. Das ist heute sicherlich anders geworden. Die Zeitung, Klammer auf, immer noch 1,2 Millionen Exemplare. Immer noch 1,2 Millionen Exemplare und damit immer noch die größte Zeitung in Europa. Darf man auch nicht vergessen. Bild erreicht natürlich über alle anderen Kanäle inzwischen noch viel mehr Menschen. Das heißt, die Tatsache, dass die Zeitung nicht mehr so gekauft wird wie früher, und das hat einfach was mit dem Knall zu tun, den ich beschrieben habe, mit dem Paradigmenwechsel in der Kommunikation, hat nicht dazu geführt, dass die Marke Bild von weniger Menschen genutzt wird, weil Bild rechtzeitig verstanden hat, wir müssen da sein, wo unsere Leser sind. Und wenn die nicht mehr am Kiosk sind, sondern auf Facebook oder auf Twitter, auf TikTok, dann müssen wir sie genau dort abholen, wo sie sind. Und deswegen kommt Bild heute on a monthly basis auf über 30 Millionen Kontakte und hat damit eine größere Reichweite insgesamt, als die Bild-Zeitung das zu Zeiten der 80er Jahre jemals hatte. Als es Bild nur auf Papier gab, wann war denn da die erste Begegnung mit Bild? Ja, frühestens, wenn du als Lehrling auf dem Bau angefangen hast oder bei der Bundeswehr. Vorher nicht. Eine Zeitung, die heute erfolgreich schon auf TikTok ist oder Snapchat, die in der Lage ist, Themen zu besetzen, zum Beispiel Sportthemen, ist natürlich viel früher in der Lage, potenzielle User, Kunden, Leser anzusprechen, als du das über die Plattform Papier in der alten Welt jemals warst.
Du hast doch ziemlich Karriere gemacht bei der Bild. Also angefangen vom Volontär bis hin zum Bildchef. Wolltest du auch Karriere machen?
Du hast vorhin gesagt, oder bist du dann so weitergestolpert? Ehrlicherweise bin ich eher immer so weitergestolpert. Also ich war Korrespondent in Bonn. Dann gab es das Angebot der Bunten in München, Chefreporter zu werden. Das klang nach einem spannenden Team, aber einfach gute Leute, das habe ich gemacht. Und dann gab es, da war ich 25, das Angebot, stellvertretender Chefredakteur der BZ, der größten Zeitung in Berlin zu werden. Und das fand ich auch spannend. Also 91 nach Berlin zu gehen, das war the place to be. Und dann, kaum war ich ein Jahr in Berlin, wurden wir dann gefragt, also das Team, was dann die BZ machte, wir müssten jetzt nach Hamburg gehen und die Bild-Zeitung übernehmen. Da war ich dann 5 Jahre lang stellvertretender Chefredakteur bei Bild, bevor ich mir dann eine Auszeit genommen habe, in Mittelamerika gewesen bin. Dann der Verlag gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, als Chefredakteur die Welt am Sonntag zu übernehmen. Das fand ich einen Traumtitel. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht, hat mir super viel Spaß gemacht, auch ein großartiges Team. Und dann kam einfach 2000, wurde Matthias Döpfner Zeitungsvorstand bei Springer. Wir kannten uns schon lange und hat gesagt, mein lieber Freund, du musst das Bild machen. Und so bin ich dann Chefredakteur von Bild geworden.
Also das Thema Karriere, auf das ich so ein bisschen hinaus will, ich habe ja so den Eindruck, dass in den 90ern, dann gab es dann immer noch so Artikel wie 10 Tipps, wie man Karriere macht. Du musst dir dann deine Ziele setzen und eine Karriereplanung am besten machen. Heute haben ja auch die Jüngeren eine ganz andere Vorstellung davon, was überhaupt erstrebenswert ist. Da geht es nicht mehr so um diese Statussymbole, Eckbüro, Parkplatz, erste Reihe und so weiter und so fort, sondern dann geht es ja eher darum, auch mehr Zeit zu haben, vielleicht für sich, für die Familie. Da ändert sich auch so ein ganzer Begriff von, was will man eigentlich erreichen mit Arbeit, ne?
Das kommt drauf an, was für ein Verständnis von Arbeit du hast. Und ich habe auch mit dem Begriff Work-Life-Balance immer nichts anfangen können, weil ich habe mich immer gewundert, dass mir ein Unternehmen dafür so viel Geld gezahlt hat, dass ich das machen durfte, was ich am liebsten tue, Geschichten erzählen. Also das war für mich kein Job, das war für mich keine Arbeit, Das war für mich im wahrsten Sinne des Wortes Berufung. Ich habe das gerne gemacht. Ich war immer neugierig. Ich habe gerne mit Medien gearbeitet. Ich habe gerne inszeniert. Ich bin leidenschaftlicher Fotograf. Deswegen fand ich auch schon eine Zeitung, die in sich den Titel trägt, Bild. Und das ja so viel aussagt über die Macht von Bildern, über die Macht eines Fotos. Das fand ich faszinierend. Und sich dort über Jahre ausprobieren zu können, verschiedene Themen zu gucken, was passt dort nicht, neue Formate, Experimente, eine ganze Seite 1 nur in Schreibschrift oder die größte Zeitung aller Zeiten, die jemanden in Lebensgröße abbildet. Das ist ja an manchen Stellen auch fast Spielerei gewesen. Und ein Medium so weiterentwickeln zu können, ist etwas, für das ich im Zweifelsfall noch Geld bezahlt hätte.
Und Bild hat natürlich auch immer polarisiert und hat natürlich auch immer viel Gegenwind gehabt. Also da gibt es bis zum heutigen Tag ja auch Hashtags auf Twitter und Co. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie bewusst habt ihr auch Themen gesetzt und das dann auch so einkalkuliert?
Also das gehört ja zum Markenkern von Bild. Das Bild polarisiert, das Bild provoziert, das Bild vor allem die Emotionen anspricht. Guck dir die Aufmachung an. Das ist halt eine andere Aufmachung als die FAZ. Das sind die großen Buchstaben. Das sind die Zeilen, die Schlagzeilen, die manchmal bis zur Schmerzgrenze gehen. Schlagzeilen heißen auch deshalb Schlagzeilen, weil sie von den Betroffenen mitunter wie Schläge empfunden werden. Das gehört zum Markenkern von Bild, dieser laute, grelle Auftritt. Bild ist die lauteste Trompete auf der Bühne. Das muss man wissen. Das bedeutet eben auch eine bestimmte Verantwortung. Das bedeutet aber eben auch, dass man beobachtet und kritisiert wird wie kein anderes Medium. Und das auch vollkommen zu Recht. Ich habe immer gesagt, also meine Güte, wir können nicht austeilen und dann sensibel sein, wenn es darum geht, einzustecken. Wir hängen unseren Hintern hier immer ziemlich häufig aus dem Fenster und dürfen uns nicht beklagen, wenn es da nochmal drauf regnet. Also das fand ich völlig folgerichtig, konsequent und auch notwendig, dass eine solche Marke eben, die so viele Menschen erreicht, die eine solche Wirkung hat, auch kritisch begleitet wird.
Wie sagst du?
Nicht alles, was dann kritische Begleitung ist, ist auch als kritische Begleitung, konstruktive Begleitung gemeint, sondern manchmal ist einfach auch nur blöder politischer Kulturkampf.
Wie sah es denn intern bei euch aus? Wie wurde da auch gestritten und gekämpft und gerungen, was die Kultur eures Ladens anging?
Leidenschaftlich. Leidenschaftlich gestritten. Und das war auch etwas, was ich immer sehr geschätzt habe, dass ich Mitarbeiter hatte, die mir auch extremst deutlich widersprochen haben. Und wenn es in der Konferenz nicht gereicht hat, dann ist auch manche noch in mein Büro gekommen, hat die Tür hinter sich zugemacht und hat mich zusammengebrüllt. Und ist dann anschließend wieder rausgegangen und hat aber loyal weitergearbeitet. Aber er hat mir seine Meinung ganz deutlich gesagt. Und das hat natürlich auch Dinge bei mir verändert, weil ich auch einen Führungsstil hatte, in dem ich überzogen habe. In der Hoffnung, dass mich jemand zurückholt. In der Erwartung, dass wir eben diese Grenzgängerei diskutieren. Die Schlagzeilen von formulieren bei Bild ist natürlich immer auch ein Ritt auf der Rasierklinge gewesen. Das ist auch notwendig, weil wenn wir uns von vornherein innerhalb bestimmter Mainstream-Planken bewegen, dann sind wir nur langweiliger Mainstream in der Mitte. Und Bild darf alles sein, aber nicht langweilig. Mhm. Und deswegen habe ich natürlich auch meinen eigenen Laden immer provoziert und konnte davon ausgehen und war auch dann zufrieden, wenn die Reflexe funktioniert haben und das entsprechend heftig zurückkam. Aber in diesem Ausprobieren, in dieser lauten Diskussion, in dieser leidenschaftlichen Diskussion, sind es dann auch immer wieder, hat es hervorragende Ergebnisse gegeben.
Ich glaube, eine gesunde Konfliktkultur, das ist auf jeden Fall noch eine Baustelle in vielen Unternehmen, so wie ich es zumindest wahrnehme, weil viele doch sehr harmoniebedürftig sind und schauen, wie kriegen wir schnell einen Kompromiss hin. Ich glaube, man tendiert auch dazu, zuzustimmen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man in einem Unternehmen, ich weiß auch nicht, wie ihr das bei Story Machine jetzt macht, zu einer gesunden Konfliktkultur kommt.
Dazu gehört übrigens auch, dass man nicht zu lange in einem Job verbleiben darf. Auch das sage ich inzwischen selbstkritisch. Die 16 Jahre, die ich an der Spitze von Bild waren am Ende zu viel. Das hat mir nicht gut getan und es hat meinem Team nicht gut getan. weil mein Team am Ende ein Grad an Loyalität hatte, dass zu häufig dann nicht mehr die Frage gestellt wurde, was will der User, was will der Leser, sondern was will Kai? Also sozusagen vorauseilend zu wissen, das macht er so, das macht er so, wurden dann auch viele Dinge nicht mehr in Frage gestellt oder von mir ferngehalten. Und das ist schlecht. Deswegen, wenn ich heute etwas anders machen würde, Klammer auf, man kann nur so lange in so einem Laden sein, wenn das Team großartig ist. Ne? Und das hat einfach Spaß gemacht. Das war mehr als nur Arbeitskollegen. Die waren fantastisch. Deswegen hält man das so lange durch, auch den äußeren Druck. Aber am Ende, glaube ich, habe ich mit meinem Verbleiben, was die 16 Jahre angeht, dem Laden nicht nur gut getan. Dazu kam, dass ich zweimal die Gelegenheit hatte, du hast es vorhin gesagt, mich neu zu erfinden. Das war einmal mit dem Umzug von Hamburg nach Berlin. Das hat etwas völlig Neues ausgelöst. Und natürlich mein Jahr im Silicon Valley. Anders hätte man sonst wahrscheinlich die 16 Jahre auch nicht zusammenbekommen. Ich würde heute jedem empfehlen, 8 Jahre, 10 Jahre maximal.
Wer hatte denn die Idee mit dem Silicon Valley Trip?
Die Idee mit dem Silicon Valley Trip hatte Matthias Döpfner, unser CEO, im Mai 2012, zu einem Zeitpunkt, als unser Verleger Axel Springer 100 Jahre alt geworden wäre. Und Matthias sich die Frage gestellt hat, was hätte der Verleger Axel Springer in einer solchen Situation getan, in dem unsere Industrie so massiv angegriffen wird und von Disruption bedroht wird. Und Matthias' Antwort war, er wäre dorthin gegangen, von wo aus diese Bedrohung herkommt, aus dem Silicon Valley, dieses Ökosystem mit den VCs und den Tech-Companies und der Stanford University, und hätte versucht, dort zu ergründen, was kommt auf uns zu und was müssen wir tun, um dafür gewappnet zu werden. Und das war der Auftrag, den wir bekommen haben. Geht da mal hin und schaut euch mal um. Nichts weiter. Da war nichts, findet das nächste Facebook oder sonst irgendwas, sondern er hat drei Führungskräfte des Unternehmens, Martin Sinner, Gründer von Idealo, Peter Württemberger, unseren Chefvermarkter, CMO, und mich als Chefredakteur gebeten, dort für ein knappes Jahr hinzugehen und eine Ahnung von dem zu bekommen, was uns bevorsteht.
Du bist ja jetzt Vater von 4 Kindern. Wie hat denn deine Familie reagiert, als du gesagt hast, du gehst dann mal rüber? Oder seid ihr zusammengegangen?
Also zunächst einmal hatte meine Frau die großartige Idee zu sagen, hör mal, jetzt mach das mal anders als sonst. Das war ja nicht mein erster Auslandseinsatz für Springer. Ich habe ja auch 2003 war ich lange Zeit in Polen und habe dort die Zeitung Fakt mitgegründet. Jetzt macht ihr das mal anders als sonst. Ihr geht nicht mit dem Team ins örtliche Hyatt und sitzt dort rum, sondern ihr mietet euch ein Haus und lebt und arbeitet zusammen. Ne? Dann macht das auch Sinn. Das war eine super Idee, die haben wir dann auch umgesetzt, waren dort drüben, waren einen Tag bei Ikea, haben wirklich an einem Tag das gesamte Haus eingerichtet. Und nachdem wir das alles fertig hatten und das dann auch offiziell verkündet hatten, was alle auch ganz cool fanden, hat sich meine Frau dann die Frage gestellt, wie, der Kerl geht jetzt nach San Francisco, nach Kalifornien, und ich sitze hier mit 4 kleinen Kindern, das kann nicht sein, ich gehe mit. Zu dem Zeitpunkt hatten wir dummerweise dieses Hausprojekt schon mitgeteilt und auch schon umgesetzt. und ja, dann hat meine Familie, da haben wir gemeinsam ein zweites Haus gesucht. Am Ende musste meine Frau dann sogar vor mir ins Silicon Valley, weil im August die Schule schon losging und wir erst im September anfangen wollten. Im Juli hatten wir das gesamte Projekt aufgesetzt, waren schon drüben gewesen. Und dann war sie mit den 4 Kindern etwa 2 Meilen von mir entfernt. Und ab und zu hat sie mich abends abgeholt und wir sind zusammen essen gegangen und danach hat sie mich wieder in meine WG gefahren.
Du kanntest jetzt die USA ja schon und dir war, glaube ich, vieles schon familiär und bekannt. Aber trotzdem würde mich natürlich interessieren, was diese Zeit mit dir gemacht hat. Was ist dir aufgefallen? Wie hat es dich verändert?
Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, Gabriel. Entscheidend für mich war eigentlich die Erkenntnis, dass mir zwar auch vom Verstand her, von der Vernunft her, intellektuell klar war, dass sich mit der Digitalisierung für uns einiges verändern wird. Was mir überhaupt nicht klar war, und das war die wichtigste Erkenntnis unseres Aufenthaltes, dass das rasend schnell kommt und dass es radikal sein wird. Dass es von heute auf morgen unseren Alltag verändern wird. Und dass alles, was digitalisiert werden kann, auch digitalisiert wird. Und diese Erkenntnis ist ja wie aus dem Lehrbuch, wiederholt die sich immer wieder. Wenn man sich anschaut, wie Apple TV und Netflix von heute auf morgen die Fernsehgewohnheiten in 90% aller Familien verändert haben, dann ist das ein echter Strömungsabriss. Ne? Mhm. Es wird überall noch Fernsehen geguckt, aber wahrscheinlich mit Masse nicht mehr linear. Mhm. Sag mal, der ZDF ist nach wie vor der meistgesehene deutsche Fernsehsender. Der hat noch einen Zuschaueranteil von unter 20, der liegt bei 0,8%. Aber nur, wenn du Live-Fußball mit einrechnest. Wenn du Live-Fußball rausrechnest, liegt er noch, ist er nicht mehr messbar. Mhm. Der Anteil der unter 30-Jährigen bei 3%. Und das zeigt, was dort für ein Strömungsabriss stattgefunden hat. Und das hat sich immer wieder bewahrheitet. Und das war eben diese Erkenntnis im Silicon Valley. Das Silicon Valley funktioniert wie so ein Zukunftslaboratorium. Also viele der Anwendungen, die mit einer erheblichen Zeitverzögerung uns erst erreichen, meistens 2 bis 3 Jahre, werden dort schon im Alltag gelebt. Guck mal, 2012, 2013 gab es in den USA die erste Staffel von House of Cards. Hm. Überleg mal, wie lange es gedauert hat, ehe das hier ein Hit gewesen ist. Ne? Da waren nochmal 5 Jahre dazwischen. Hm. Es waren manchmal ganz banale Erkenntnisse. Du kennst das Restaurant-Reservierungstool OpenTable. Ne, das war damals schon völlig selbstverständlich im Silicon Valley. Und ich hatte unsere amerikanische Assistentin gebeten, doch für Freitagabend für meine Familie und mich bei unserem Lieblingsitaliener einen Tisch zu bestellen. Und sie sagte dann, du, ist ausgebucht, ne? Open Table. Und daraufhin habe ich ihr gesagt, weißt du was, kein Problem, ruf den Chef an und sag ihm, it's the crazy German family, use the many kids, dann haben wir unseren Tisch. Der kennt uns. Da hat sie mich angeguckt wie ein Auto, weil es in ihrer Vorstellungswelt nicht mehr vorkam, dass man irgendwo anruft, ne? Und mit jemandem aus Fleisch und Blut spricht und der sagt, ja, das kriege ich hin, wenn Open Table zeigt, das ist ausgebucht.
Ja.
Und das waren diese Puzzleteile. Wir sprachen vorhin über Puzzle, die sich dann zu einem Gesamtbild zusammengefügt haben, dass das Leben nach der Digitalisierung anders aussehen wird als vor der Digitalisierung, dass es aber in weiten Teilen, zum überragenden Teilen, ein Leben mit einer verbesserten Lebensqualität sein wird, in dem viele Dinge einfacher, erreichbar, erschwinglicher, bequemer sind. Und deswegen bin ich eben auch ein großer Digitalisierungsfan geworden und ziehe seitdem unermüdlich durch die Lande und erzähle immer jedem Publikum, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Und hören die mir auch alle, nicken immer zu und sagen, ganz bestimmt, nur in unserer Branche ist das anders. Also unsere Branche ist davon ausgenommen, weil wir kennen unsere Kunden und wir machen das seit 50 Jahren. Und das ist sicherlich richtig, nur bei uns ist das ein Stück weit anders.
Naja.
Ich habe eine Branche gesehen, in der es nicht genau so gekommen ist, wie man annehmen dürfte.
Der Christoph Käse hat darüber ja auch ein Buch geschrieben, das ich gelesen habe. Der war ja mit bei euch, ne?
Der hat nicht nur ein Buch geschrieben, der hat sogar 2 Bücher geschrieben dazu.
Silicon Valley und Disrupt Yourself hat er noch geschrieben.
Genau.
Und Silicon Germany, ne?
Genau. Jawohl. Hm. Der war auch damals. Der ist dann später dazugekommen, weil wir haben dann daraus so eine ständige Einrichtung gemacht. Das war ja eigentlich als einjähriger Aufenthalt geplant und dann als einmaliges Projekt. Und dann hat sich das aber, war der Wissenstransfer und auch der Aufbau eines Netzwerks war so faszinierend, dass wir gesagt haben, es macht jetzt gar keinen Sinn, dass wir dieses Netzwerk, was wir dann inzwischen hatten, und ich glaube, wir haben in den 10 Monaten unseres Aufenthalts über 360 Meetings gehabt. Das macht ja keinen Sinn, dieses Netzwerk aus Stanford-Studenten, aus Professoren, aus VCs, aus Start-up-Gründern jetzt einfach aufzugeben. Und deswegen ist dort ein ongoing Project geworden, wo dann immer wieder Springer-Mitarbeiter in Silicon Valley für einen bestimmten Zeitpunkt gegangen sind, um das fortzuführen. Und Christoph war der Erste nach uns.
Es hat sich auch ein richtiger Silicon Valley-Tourismus entwickelt. Also diese Reisen von deutschen Unternehmern ins Valley, um sich inspirieren zu lassen. Später ja auch nach Berlin und nach Israel. Habt ihr da andere Deutsche dann auch getroffen?
Klar, also wir hatten ja selber, wir sind dann ja selber Gegenstand vieler Besuche geworden. Mhm. Von Politikern, die damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft hat uns besucht. Der damalige Wirtschaftsminister Rösler ist, glaube ich, 2-mal dort gewesen. Da haben wir auch mal Veranstaltungen gemacht. Der Startup-Verband war mit ganz vielen Mitgliedern da, eine Journalistenreise. Also wir sind dann selber Gegenstand von Besuchergruppen geworden. Ich fand das immer schon ganz gut, dass man sich überhaupt für das Silicon Valley interessiert hat. Also bis zu unserem Aufenthalt hat sich dort, glaube ich, vorher für 2 Jahre gar kein deutscher Politiker blicken lassen. Es war schon wichtig, mal mitzubekommen, was passiert da eigentlich. Da war uns damals ein großartiger Generalkonsul, ein Deutscher, der also genau verstanden hat, was dort eigentlich passiert. Und die Aufmerksamkeit auf dieses Ökosystem zu lenken, weil es uns eben eine Idee davon gegeben hat, auf was wir uns einstellen müssen, das war richtig und wichtig. Jetzt hatten wir das Glück, 10 Monate da zu sein. Das ist natürlich was anderes, als nur 3 oder 4 Tage da zu sein. Aber auch das kann schon eye-opening sein. Also wir selber fanden das so wichtig, dass wir alle Führungskräfte des Springer Verlages dann in Silicon Valley geholt haben. Ich glaube, im März oder April zu der alljährlichen Führungskräftekonferenz und gesagt haben, die machen wir nicht sonst irgendwo, sondern die muss zwingend im Silicon Valley stattfinden. Ihr müsst einen Eindruck davon bekommen, was hier passiert. Und haben das dann gleich noch zu einem Disrupting Moment gemacht für die lieben Kollegen. Klammer auf, auch der Aufsichtsrat mit Friede Springer war dabei, indem wir gesagt haben, wir machen das jetzt unter Startup-Bedingungen. Das heißt, keiner von euch darf Business nach San Francisco fliegen. Ihr müsst alle Economy fliegen. Mhm. War schon mal die Laune ziemlich im Keller.
Dann haben Perspektivwechsel. Ganz viele
versucht, ja, da haben dann ganz viele versucht, sich schnell Dienstreisen in die USA zu besorgen und dann nur noch den Sprung Economy nach San Francisco zu machen. Das hat dann Döpfner unterbunden. Aber dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben dann nicht das Hyatt gebucht, sondern in Tenderloin, einem wirklich heruntergekommenen Stadtteil von San Francisco, ein wirkliches Scheißhotel. Und dieses Scheißhotel hatte noch ein Problem. Das hatte nämlich für 80 Führungskräfte nur 40 Zimmer. Das heißt, jeder musste sich ganz schnell jemanden suchen, mit dem er das Zimmer teilt.
Und da war Klassenfahrt.
Das war der offene Aufstand. Und da musste Döpfner mit einem Video ins Internet gehen und mitteilen, mit wem er das Zimmer teilt. Und hat dann irgendeine Prämie oder ausgelobt für die ersten 10, die sich bei ihm melden und sagen, mit wem sie das Zimmer teilen. Da war dann der Bann gebrochen. Die kamen alle ziemlich schlecht gelaunt an. Nach 3 Tagen waren sie aber alle begeistert, weil sie gesagt hätten, es wäre eine weitere Führungskräftetagung gewesen. Es war ein Erlebnis.
Also es geht schon darum, auch aus der Komfortzone irgendwie mal rauszukommen, andere Perspektiven einzunehmen. Und ich glaube auch, dass man dazu den Raum und den Ort manchmal wechseln muss, weil man das in den eigenen 4 Wänden gar nicht hinbekommt. Also dieses Think out of the box. Aber trotzdem glaube ich, also weshalb ja viele in Silicon Valley fahren und fliegen nach wie vor, das ist ja eben auch die Haltung, die es dort gibt, dieses Fail fast, dieses Dinge ausprobieren, Dinge unternehmen. Da tun wir Deutschen uns ja nach wie vor immer ein bisschen schwer noch, oder?
Hat doch die Bundeskanzlerin gerade jetzt gesagt, auf dem virtuellen Davos-Gipfel. Wir seien etwas schwerfällig mitunter. Und das stimmt ja auch. Und was man ja zurzeit sieht, dass zumindest die Corona-Krise wie ein Beschleuniger wirkt. In dem viele Dinge auf einmal digital möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Wie zum Beispiel jetzt gerade hier unser Zoom-Podcast.
Ja.
Diese Schwerfälligkeit hat natürlich vor allem auch mit unserem wirtschaftlichen Erfolg zu tun. Das ist natürlich ein hohes Risiko. Wir leben immer noch von den technologischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, vom Genie unserer Vorfahren. Das sorgt dafür, dass die Auftragsbücher zum Beispiel der Automobilindustrie noch so gefüllt waren, dass die Notwendigkeit, sich mit digitalen Herausforderungen auseinanderzusetzen, nicht wirklich gegeben ist. Und das ist ein besonderes Problem, wenn du ein erfolgreiches Geschäftsmodell hast, dann bereit zu sein, zu sagen, ich muss mich jetzt digitalisieren, ich muss mich jetzt neu erfinden und ich muss notfalls auch bereit sein, dieses erfolgreiche bestehende Geschäftsmodell schneller zu beenden, um rechtzeitig den Sprung über den digitalen Graben zu schaffen. Nicht wissend, was dort auf mich zukommt.
Sich selbst angreifen, ja. Ne? Disrupt yourself.
Ja, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du Elon Musk bist und einfach auf die grüne Wiese in Grünheide ein Werk setzt und dich nicht selber, nicht deinen eigenen Erfolg zerstören musst. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das sind Ingenieursgenerationen, sind dafür belohnt worden, gefeiert worden, dass sie immer bessere Verbrennungsmotoren bauen. Das erklärt denen mal, das, was uns erfolgreich gemacht hat, über die letzten 100 Jahre. Wir sind die besten Blechbieger auf der ganzen Welt. Das zählt jetzt nicht mehr. Es geht nicht mehr ums Blechbiegen, sondern es geht um Software. Und der Tesla, der baut auch kein Auto, der baut ein Stück Software. Und das ist einfach ein Mindwechsel, ein Paradigmenwechsel, der so easy nicht ist. Nee. In einem Land, in dem der Datenschutz eine so große Rolle spielt wie bei uns, ist es ein langer Weg, bevor Daten eben auch als Datenschatz begriffen werden und nicht nur mit den Kategorien von Datenschutz man sich damit beschäftigt.
Fiel es euch dann auch als Familie eigentlich schwer, nach einem Jahr zurückzukommen? Man lebt sich ja wahrscheinlich auch ein, ne? Man lernt Freunde kennen.
Als ich meine Familie zum Flughafen gebracht habe, ich habe ihr gesagt, die mussten vor mir nach San Francisco. Da saßen dort, ich habe das noch auf Video, 4 heulende Kinder im Auto, ne? Die jetzt nun total traurig waren, dass sie hier alles zurücklassen mussten, ihre Freunde und so weiter. Mhm. Und die waren als echt noch klein, also von 5 bis 10, glaube ich, so um den Dreh. Und da habe ich ihm prophezeit, in einem Jahr, und die mussten ja das volle Jahr bleiben, werdet ihr genauso heulen. Und genauso war es dann. Als sie dann Amerika verlassen sollten, hatte ich wieder 4 weinende Kinder. Es ist uns schon wahnsinnig schwer gefallen, weil das war ein großartiges Jahr. Kalifornien ist großartig, San Francisco insbesondere. Einmalig schön auch. Ist ja keine große Stadt, mit einer unglaublichen Natur drumherum. Also das war ein ganz besonderes Erlebnis für uns alle.
Das kann mir vorstellen. Und als ihr dann auch als Bild Leute zurückgekehrt seid, habt ihr ja dann euer Geschäftsmodell auch weiterentwickelt, umgekrempelt, könnte man auch sagen. Ihr wart eigentlich die Ersten, die dann auch mit einem Bezahlsystem um die Ecke kamen in Deutschland, oder?
Ja. Also,
das, was ja vielen heute noch schwerfällt, muss ich mal ergänzen.
Ja, vor Ort der OZ nicht. Die hat das gut umgestellt. Da würde ich sagen, in der Funktionalität gibt es noch was ein oder andere, was mich echt als bezahlenden Kunden nervt. Ich bin Abonnent der OZ. Aber zumindest haben sie umgestellt. Also haben begriffen, dass nichts, was nichts kostet, ist auch nichts. Und ich halte das auch für total richtig. Also wir haben ja nicht nur ein Bezahlsystem eingeführt, sondern wir haben noch während meines Aufenthalts im Silicon Valley habe ich 2 sehr relevante Mitarbeiter, 2 Stellvertreter von mir, aus Deutschland ins Silicon Valley geholt. Und wir haben angefangen, einen Plan zu machen, wie wir Bild neu erfinden würden, wenn wir kein Legacy-Business hätten. Also wenn wir tatsächlich Bild auf die grüne Wiese setzen würden. Das Projekt hieß übrigens dann intern Tempel, weil Teil dieses Plans war auch, dass wir das Springer-Hochhaus verlassen und nach Tempelhof ziehen. Weil ich wollte eben aus der Höhe eines Hochhauses in die Ebene, alles auf einer Fläche zu haben. Das ist dann ein Ding gewesen, was wir nicht durchsetzen konnten. Weil der Verlag sagt, die wichtigste Marke darf nicht aus dem Haus ausziehen. Aber ansonsten haben wir tatsächlich bei Bild alles anders gemacht. Also weg von der zentralen Produktion in die dezentrale Produktion. Wir haben den kompletten Workflow geändert. Wir haben die Art und Weise, wie die Büros funktioniert haben, geändert. Wir haben aus der Zeitung die Medienmarke gemacht, die auf vielen Plattformen ist. Und eine der wichtigen Maßnahmen war eben nicht nur im Hinblick jetzt auf den publizistischen Erfolg, was die Reichweite angeht, sondern auch, wie monetarisieren wir diesen Erfolg? Reichweite ist ja nicht alles, wenn ich daraus nicht auch was machen kann. Deswegen war es die Entscheidung, mehr und mehr Inhalt für mehr und mehr Inhalte dann auch Geld zu verlangen, was ich auch für völlig richtig halte. Und ich halte den Begriff Paywall für ganz schrecklich. Wenn du abends, was ja im Moment nicht möglich ist, in Rostock und in Warnemünde ein Bier trinken gehst, dann sagst du ja auch nicht, das Bier ist hinter der Paywall. Nee. Sondern für dich selbstverständlich, dass du für dein Bier bezahlst. Jeder ist bereit, für Apple Songs und Netflix zu bezahlen, und die Leute waren auch schon damals dafür bereit, für Klingeltöne Geld zu bezahlen. Ja. Und später, nachdem die Leute bereit waren, für Klingeltöne Geld zu bezahlen, war für mich klar, da müssen wir auch hin. Und wir haben dann eben ein Mixed-Modell gemacht, weil wir gesagt haben, die Reichweite ist wichtig, um Reichweite vermarkten zu können. Wir closen das nicht komplett down, sondern sind flexibel in dem, was wir machen. Und das ist ein überaus erfolgreiches Modell geworden. Die Bild-Zeitung hat heute, glaube ich, 500.000 Abonnenten. Die Bild-Zeitung ist nie eine Abo-Zeitung gewesen. 99% Einzelverkauf, hat keine Abo-Tradition und ist heute allein mit ihren Online-Abos die erfolgreichste Abo-Marke in Deutschland über alle Kategorien. Und da muss ich sagen, das ist ein gelungener Move gewesen. Auch deshalb übrigens wichtig, weil, glaube ich, in der digitalen Welt gibt es nicht so viele Silber- und Bronzemedaillengewinner. Bei Medienangeboten vielleicht noch, aber ansonsten ist das nicht zwingend. Und der Silber- und der Bronzemedaillengewinner hat auch nicht so viel Freude daran, auf dem Treppchen zu stehen. Was ich damit sagen will, dass das Medienbudget, was der User hat für die digitale Welt, ist am Ende auch begrenzt. Und deswegen ist es wichtig, dort an der Stelle First Mover zu sein und einfach deinen Platz zu besetzen.
Also ihr habt eigentlich das Freemium-Modell, das im Silicon Valley ja auch erfolgreich entwickelt wurde, eigentlich auch übernommen und für euch interpretiert.
Ja.
Und Bild hat natürlich auch immer davon gelebt, sehr schnell zu sein, sehr aktuell zu sein und auch exklusive Interviews zu haben. Zum Beispiel mit Donald Trump, den du ja kennengelernt hast. Ich habe davon gelesen, das war ja eine abenteuerliche Story, wie ihr dann rübergeflogen seid und gar nicht genau wusstet, wie das alles ablaufen soll und ob es dann überhaupt stattfindet. Magst du das nochmal teilen, wie dieses Meeting mit Donald Trump war, über den ja gerade im letzten Jahr alle gesprochen haben?
Ja, es gibt auch schon wieder alte weiße Männer erzählen vom Krieg, ne? das war das letzte Interview, was ich für Bild gemacht habe. Ich hatte mich im Laufe des Wahljahres 2016 darum bemüht. Ich hatte einmal mit Ivanka Trump Kontakt, die mir eine E-Mail schrieb und sagte, nein, es kommt nicht in Frage. Bin dann verschiedene Wege gegangen und habe dann am Jahresende eine SMS bekommen, seien Sie am 13. Januar um 12 Uhr im Trump Tower. Ne, mehr nicht. So, und wer sich jetzt im Journalismus auskennt, insbesondere in der Anbahnung von Interviews, der weiß, dass es sehr ungewöhnlich ist. Ne? Normalerweise bedarf das langer Vorbereitung. Also das Interview, an dem ich am längsten gesessen habe, war das mit George W. Bush. Da habe ich 5 Jahre gebraucht, ehe ich es hatte.
2001. Bist du doch noch über Helmut Kohl gegangen, oder?
Am Ende bin ich über Helmut Kohl gegangen, das war der erfolgreiche Weg, ja. Ich habe alles über seinen Vater gegangen, nichts. Helmut Kohl hat ihm dann einen Brief von mir gegeben und dann habe ich endlich einen Rückruf bekommen. Da hatte ich aber noch nicht das Interview. Da musste ich erst noch zu Condoleezza Rice einen Termin, hatte einen Termin mit seinem Stabschef in Washington und so weiter und so fort, ehe das dann alles geklärt war. Das Interview, das einzige Interview, das ein deutsches Medium mit dem früheren französischen Präsidenten Hollande gemacht hat, das war... In der Anbahnung dauert es ewig lange. Dann wollte er 3 Wochen vorher schon Fragen sehen. Dann haben wir irgendwelche Fragen rübergeschickt. Dann fragte er 2 Wochen, ob sich da noch was ändert. Dann haben wir gesagt, natürlich ändert sich noch was. Dann hat er 1 Woche vorher angerufen lassen, sagen, bitte nichts mehr ändern. Der Präsident hat sich jetzt vorbereitet auf die Fragen, nicht mal die Reihenfolge ändern. Und als wir dann in den Élysée-Palast kamen, lagen dort nicht nur unsere Fragen auf dem Tisch, sondern fertig formulierte Antworten für ihn.
Herrlich.
Ja. So, und Donald Trump war nichts, außer dieser SMS, nichts, gar nichts.
Also warum hast du der SMS geglaubt? Weil du natürlich gehofft hast, dass es das sein kann, ne?
Weil ich den Absender kannte. So, und ich mich darauf verlassen habe. Und dann sind wir halt rüber mit einem Fotografen und einem Kollegen und waren dort im South Lane Park Hotel in der 59. Straße und morgens um 8 Uhr, an dem Freitagmorgen, klingelte dann die Landline. Ne? Also die hatten eine richtig schöne altmodische Landline. Was ist das denn? Das ist bestimmt ein Anruf, das ist alles nur ein Scherz. Und dann war es aber der Secret Service, der lediglich die Passnummern meines Fotografen und mir haben wollte. Und damit war klar, es findet statt. So, und dann sind wir da rüber. Ich habe mich erst mit dem Kollegen von der London Times getroffen.
Und du musstest vorher ja keine Fragen schicken dementsprechend, ne?
Nicht. Es gab keine
Absprache. Das war das Schöne, ne?
Nicht. Gar nichts, gar nichts. Das muss man wissen, im angelsächsischen Raum gibt es die Autorisierungsregeln, so wie wir sie kennen, eh nicht. Mhm. Ne? Aber da läuft das dann anders. Dann wird dann vorher mal gefragt, worüber reden wir denn, worüber reden wir nicht und so weiter. Ne? Und da gab es absolut nichts. Und das war ja die Woche, in der er das erste Mal einen Konflikt mit einem CNN-Kollegen da in der Pressekonferenz hatte und in der die New York Post berichtete über irgendwelche Dinge in Russland. Und ich bin davon ausgegangen, einen nervösen, aggressiven, schlecht gelaunten Donald Trump zu treffen. Und das Gegenteil war der Fall. Der war charmant, der war ausgeruht, der hat sich alle Zeit der Welt genommen. Also wir haben gnadenlos überzogen. Es gab keine Frage bis hin zu Golden Shower-Gerüchten aus Moskau, denen er ausgewichen wäre, hat das in extenso beantwortet. Und ich glaube, der abgesehen von dem Nachrichtenwert, das war das Interview, das erste Mal darüber sprach, dass zu viele deutsche Autos auf der Fifth Avenue sind. Das war das Interview, in dem er die Formulierung benutzt hat, die NATO sei obsolet. Aber ich glaube, der eigentliche Wert des Interviews, was wir dann ja im Wortlaut komplett veröffentlicht haben, war einfach, Donald Trump original zu hören, wie er spricht und wie er reagiert, was er weiß und was er nicht weiß. Eben auch interessant zu sehen, dass er eben kein Berufspolitiker gewesen ist und natürlich auch unglaubliche Wissenslücken hatte. Ne? Also die Zahl der NATO-Staaten war falsch. Klammer auf, fairerweise muss man hinzufügen, wenn du mit deutschen Politikern Interviews machst, an der Stelle, wo es zu Zahlen kommt, also auch häufig, weiß ich jetzt nicht, fügen wir später noch ein. Ne? Also, wenn man da mit dem gleichen Maßstab misst, ist das, kommst du da auch bei manchem anderen Politiker nicht zu schmeichelhaften Ergebnissen. Kann man ja auch nicht immer voraussetzen, dass alle Zahlen so präsent sind. Aber wie er dann auch erzählte, er habe dann gerade mit dem Chef der EU gesprochen. Und dann haben wir gesagt, Jean-Claude Juncker, ja, genau, der war's. Ne? Der hat da angerufen. Anschließend stellt sich raus, war gar nicht Juncker, war jemand ganz anderes. Das waren schon interessante Insights. Klar war, ich habe das dann ja auch, glaube ich, in einem Kommentar zu dem Interview geschrieben, man sagt ja immer, das Amt verändert den Mann, der es innehat, über das Präsidentenamt in den USA. Und ich habe dann geschrieben, in diesem Fall könnte es anders kommen. Ich habe die Tage noch nachgelesen und war nicht nur unzufrieden mit mir. Wenn du mich schon nicht lobst, muss ich mich jetzt selber loben.
Ja, ich habe es mir in der Vorbereitung auch nochmal angesehen. Es gibt's ja, steht ja bei YouTube drin, wir können das gerne auch nochmal in die Shownotes tun. Es ist ja auch für dich als Journalisten Meilenstein gewesen, Donald Trump zu treffen. Ich meine, du hast natürlich mit vielen sehr wichtigen, einflussreichen Leuten immer zu tun gehabt, angefangen von Helmut Kohl, der ja übrigens auch Trauzeuge bei dir war, habe ich gelesen.
Ja, aber ich auch bei ihm.
Auch bei ihm. Ja. Aber Donald Trump zu treffen, der ja wirklich in den letzten Jahren die Weltgeschichte auch so geprägt hat, das ist ja sicherlich rückblickend eine ganz wichtige Erinnerung für dich. Habt ihr danach nochmal Kontakt gehabt?
Nein, das war auch meine letzte Arbeit für Bild. Deswegen habe ich wollte ja eigentlich zum 31.12.2016 ausscheiden. Und mir ist ja auch gelungen, das bis zum 30.06. Geheim zu halten, wirklich geheim zu halten. Und für dieses Interview habe ich 4 Wochen verlängert und bin dann erst zum Ende Januar ausgeschieden, weil das wollte ich schon unbedingt mitnehmen. Und ich glaube, es ist bis heute die meistzitierte Geschichte Bild aller Zeiten, also mit über 1 Milliarde Kontakten und sonst irgendwas. Also das war, insofern war es kein Meilenstein mehr, sondern es war ein Schlussstrich.
Und wie viel Zeit hast du dir gegeben, um zu diesem Schluss zu kommen? Du hörst jetzt auch mit diesem Konzernleben auf. 31 Jahre, eine sehr, sehr lange Zeit. Also was hat da in dir gearbeitet, bis du dann gesagt hast, ich mache nochmal was ganz Neues, Tabula Rasa?
Das war tatsächlich nach dem Silicon Valley. Silicon Valley war eine solche auch persönliche Disruption, dass ich mir nach diesem Erlebnis nicht mehr vorstellen konnte, jetzt wieder zurück in die Mühle zu gehen und dort jeden Tag zu sitzen und über Schlagzeilen nachzudenken. Und danach hat sich ja auch mein Leben tatsächlich anders gestaltet. Ich bin ja, habe ja dann zunächst diesen Change-Prozess bei Bild angeführt. Ne? Da haben wir ein Team gebildet, wir haben jeden Tag zusammengesessen. Das hat 1,5 Jahre gedauert, ehe wir dort waren, wo wir hin wollten. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Das ordnest du nicht an und dann ist das übersetzt, sondern jeden Tag geredet mit Teams, mit großen Teams, mit kleinen Teams, mit Einzelleuten. Um sie eben zu überzeugen, um sie mitzunehmen. Das ist ein Top-Down-Prozess, aber wenn du die Leute nicht mitnimmst, dann wirst du am Ende auch nicht erfolgreich sein. Sie müssen schon dran glauben. Ne? Und da musst du immer durch diese berühmte Mittelschicht durch. Ne? Das sind die Jüngeren, die digital leben, die darauf gewartet haben, aber ganz viele eben auch von meiner Sorte, ne? Die mit anderen, mit einem anderen Mediennutzungsverhalten und mit anderen Mediennutzungsgewohnheiten aufgewachsen sind. So. Nachdem das dann zu Ende war, habe ich dann auch zu Matthias Döpfner gesagt, ich muss was anderes machen. Deswegen sind wir dann ja erst mit dem gleichen Team nach Korea gegangen und haben dort die Nachrichten-App Update entwickelt, Samsung. Und das war auch eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Das war fast wieder das identische Team. Und wir waren in Seoul, anschließend in London. Und heute ist ja Update eine der erfolgreichsten oder vorinstalliert auf vielen Samsung-Geräten. Und ich glaube, mit 40 Millionen Reichweite eine der erfolgreichsten Nachrichten-Apps überhaupt. Kennen natürlich nur die Android User unter uns, weil es eben, glaube ich, exklusiv Sammlung ist.
In Zeiten vom Clubhouse auch mal schön, wenn die Android-User einen Vorteil haben.
Ja, genau. Das ist nie thematisiert worden, ne? Und dann war ich mit Döpfner in Gesprächen, deswegen habe ich ja auch Ende 2015 dann das Amt des Chefredakteurs abgegeben und habe mich zurückgezogen auf den Herausgeberposten. Und wir haben Julian Reichelt und Tanit Koch geholt. Ne? Also das war schon ein lang gewollter Prozess. Aus meiner Sicht war dann falsch der Herausgeber. Der Herausgeber war für die wirtschaftlichen Belange von Bild zuständig, war dafür zuständig, neue Geschäftsmodelle zu identifizieren, aber hatte nicht mehr den Spaß der Redaktion. Und ich bin da jeden Tag an der großen Konferenz vorbeigegangen. Ich habe das irgendwo mal formuliert, das war für mich wie immer an der Weihnachtsbäckerei vorbeigehen. Und du siehst, wie sie im Teig rühren, du riechst das Marzipan, ne? Aber du darfst nicht mitspielen. Und das war dann irgendwann für mich eine Sache, wo die Balance nicht mehr gestimmt hat. Ne? Du hast die ganzen Downsides, die mit Bild zusammenhängen, hast du abgekriegt. Ne? Aber die Upsides, das Team, der Spaß daran, die Zeitung zu machen, die Aufregung, die Zeitung zu machen, die Anspannung, die Zeitung zu machen, der Druck, das hast du nicht mehr mitbekommen. Mhm. Deswegen war es dann für mich richtig zu gehen.
Kai, du bist dann Gründer geworden.
Ja.
Es ist ja nicht unbedingt gewöhnlich, dass man dann mittendrin nochmal sagt, ich fange jetzt nochmal neu an. Aber dich hat wahrscheinlich die Herausforderung gereizt, nochmal was aufzubauen. Du bist ja kein Verwalter, ne?
Also ich war natürlich über 30 Jahre Konzernkind und ich war gerne Konzernkind. Da ist mir wirklich alles abgenommen worden. Das war ein goldenes Konzernleben, aber am Ende auch natürlich ein goldener Käfig. Und da gab es auch viele Unfreiheiten, und die ich erst wirklich als Unfreiheiten empfunden habe nach diesem Erlebnis Silicon Valley. Ich weiß es noch ziemlich genau, als ich das erste Mal von Palo Alto nach San Francisco gefahren bin, mit den 9 Stunden Zeitunterschied und mein Büro nicht mehr dran war. Und mir auf einmal klar wurde, gehst jetzt in diesen Termin und danach kannst du zu Starbucks gehen und keiner interessiert sich dafür, wo du bist. Das war bei Bild anders, aus guten Gründen. Ich hatte bei Bild nicht mal eine private E-Mail. Und ich wurde hier morgens abgeholt und abends wieder abgeladen. Und die wussten immer, wo ich bin. Und irgendwie bin ich immer meinem Tag hinterhergelaufen.
Fremdgesteuert.
Ja, aber auch großartig. Also they took care. Ne? Also auch in jeder positiven Beziehung. Aber das ist natürlich dann an irgendeiner Stelle, bist du nicht ganz frei. Ne? Das ist wie hier, naja, unsere Katzen sind wahrscheinlich freier, weil die sind ein Freigänger. Die holen sich hier nur das Futter ab. Aber ansonsten keine Reportpflichten. Und an der Stelle nochmal zu sagen, ich mache nochmal was Eigenes. Ich will nochmal auf die freie Wildbahn und ich will das machen mit Leuten, die ich cool finde. Philipp Jessen, Michael Mronz, wir hatten uns ja schon vorher ausgetauscht. Die Idee von Story Machine hatte ich auch mal mit Springer besprochen. Wir waren da der Meinung, das ist möglicherweise zu dicht am Bild, kann Bild beschädigen. Ist natürlich richtig, ne? Und ich ziehe jetzt mit der Message durchs Land, du musst nicht mehr den Chefredakteur von Bild fragen, ne? Ob er Platz für dich hat, wenn du ein Massenpublikum erreichen willst, du kannst das auch selber. Also das waren schon sich zwei widerstreitende Prinzipien. So, lange Rede, kein Sinn. Da waren die beiden anderen. Philipp war in Amt und Würden und fragte mich immer, wann machen wir denn? Und dann haben wir irgendwann einfach gesagt, wir machen. Und das ist ja dieses Moment, du hast es vorhin beschrieben, ich hatte die Chance, mich ein paar Mal neu zu erfinden, weil mich Leute auch immer geschubst haben. Also Silicon Valley war nicht meine Idee. Ich hatte in Hamburg ging es mir auch gut, aber auch dort wurde ich geschubst von jemandem. Dieser Schritt in die Selbstständigkeit war eine sehr eigene Entscheidung, das zu tun, und war eine sehr befreiende Entscheidung. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist für mich auch in Jahr 3 immer noch ein Wunder, dass ich sage, hey, ich bin ja auch nicht mehr jetzt der allergrößte Jungspund, sondern du sitzt da mit Mitte 50 in der Mitte von Berlin, die Sonne scheint, die Kirchenglocken. Und ich sitze da draußen und trinke meinen Cappuccino in meinem Büro, also in meinem Büro ist dort das Restaurant oder das Café, und sage, fasst mich an die Füße. Und gehe am Nachmittag irgendwo hin und hole mir dort ein Sandwich und bin also wirklich frei. Oder so wie heute, dass ich jetzt gleich entschieden habe, ich möchte in dieser Woche nur virtuelle Termine und fahre gleich nach Usedom, weil ich dort tatsächlich jetzt vor Ort einen Termin habe, den ich wahrnehmen muss, aber kann gleich das Angenehme mit dem Notwendigen, dem Beruflichen verbinden. Also ich bin derjenige, der entscheidet, die Geschwindigkeit, mit der es jetzt gerade wohin geht.
Also du hast eine ganz neue Flexibilität, die du leben kannst, unabhängig von Ort und Zeit. Das ist natürlich der große Vorteil.
Ja, guck mal, früher habe ich immer geguckt, wo presse ich das Laufen rein, ne? Also wo ist die Lücke? Und dann, das ist nicht nur das ist nicht nur vergnügungssteuerpflichtig, morgens um 5.30 Uhr zu laufen, ne? Das geht im Sommer gerade noch, macht, aber ansonsten bin ich keiner, der gerne im Dunkeln läuft. Und jetzt bin ich da ziemlich frei und sage einfach, bitte an den Tagen morgens den frühesten Termin dann, am liebsten auch noch virtuell, weil ich einfach laufen gehen möchte.
Ja, aber gleichzeitig hast du ja auch schon mal beschrieben in einem Interview, geht damit eine gewisse Verantwortung einher, ne? Du hast Leute, die sich auf dich, auf euch verlassen, die ihr Leben danach planen. Und du bist natürlich auch, oder ihr seid natürlich auch in der Verantwortung, einen Laden zu bauen, der eine gewisse Kultur hat, in dem sich die Leute auf der einen Seite wohlfühlen und auf der anderen Seite eben auch sehr produktiv sind. Und da würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr das tut.
Also das mit der Verantwortung habe ich gestern wieder gespürt. Wir saßen zusammen, wir hatten Gesellschafterversammlung, dann sitze ich da mit meinen Co-Gründern und dann sind wir mal das Personal so durchgegangen, das sind jetzt so um die 90 Leute und dann siehst du das schon, meine Güte, der ist auch schon im vierten Jahr jetzt bei uns. Da werden auch ja Lebensmodelle drauf gebaut. Also ich habe auch gesehen, seine Gehaltsentwicklung ist ja irre, wo der inzwischen angekommen ist, er hat mal als ganz junger bei uns angefangen und toll, wo der jetzt schon ist und dachte so, meine, das ist ja am Ende so wie du, das bei Springer gemacht hast. Und dann war mir auf einmal klar, was wir für eine Verantwortung dort auch haben. Und dass das für diejenigen, die für uns arbeiten, nicht einfach nur ein Experiment ist von irgendwelchen mit 50ern, die nochmal was ausprobieren wollen. Nein, wir haben dort ein tolles Team. Wir haben dort, Philipp Jessen nennt das immer die No-Asshole-Policy. Also uns geht's nicht nur darum, dass jemand fachlich gut und qualifiziert und besonders gut qualifiziert ist, sondern dass er auch ein bestimmtes Auftreten hat, eine bestimmte Kultur pflegt, die sich deutlich von dem unterscheidet, was mitunter in Konzernen möglich ist. Ich habe vorhin gesagt, ich habe mich in meinem Team bei Bild sauwohl gefühlt, großartig bei Springer. Trotzdem gibt es in einem großen Konzern auch immer Leute, mit denen musst du zusammenarbeiten, mit denen würdest du aber niemals in Urlaub fahren und nicht mal zwei Tage. So, da sagen wir zum Beispiel bei uns im Team, das ist anders. Wir wollen eigentlich nur Leute haben, mit denen wir im Zweifelsfall auch 3 Wochen in Urlaub fahren würden. Und das macht Spaß. Ist ein relativ junges Team. Schon Work-Life-Balance ist keine Begrifflichkeit, die eine Rolle spielt, weil Work is Life und Life is Work. Das muss schon auch alles passen. Das Team muss passen. Dazu gehören zum Beispiel besondere Räumlichkeiten. Bei uns gibt es keine Büros mehr, auch für die Chefs nicht. Jeder hat zwar seinen Schreibtisch, mit Ausnahme von mir. Ich habe nicht mal mehr einen Schreibtisch. Ich setze mich dorthin, wo es mir passt. Aber ich glaube zum Beispiel, dass wir ganz besonders viel Wert darauf legen, dass wir eine Arbeitsatmosphäre, also auch vor Ort schaffen, die besonders ist. Du hast das vielleicht gelesen. Wir sitzen in einem alten Varieté-Theater in Berlin-Mitte. Wir machen sehr viel für unsere Mitarbeiter, den Fun-Day-Monday. Wir haben das Team-Lunch on Friday. Wir haben den Thursday-Thursday. Also da passiert auch sehr viel in und um die Mitarbeiter herum. Und ich glaube schon, dass wir dort ein Ambiente geschaffen haben, indem viele häufig sagen, hey, das gefällt mir so gut, ich muss jetzt gerne nach Hause gehen und ich bleibe noch ein bisschen hier. Zumindest die Polizeieinsätze im letzten Sommer wegen nächtlicher Ruhestörung, weil bei uns die Musikanlage so lange lief, legt positiv Zeugnis davon ab, ne, dass es dem einen oder anderen auch über den Arbeitsschluss um 18 Uhr hinaus sehr gut gefällt.
Man muss ja auch den Leuten und den Mitarbeitern heute vielleicht wirklich neue Gründe bieten, warum die überhaupt noch aus dem Homeoffice zurückkommen wollen. Es gibt ja Unternehmen, die sagen, also wir möchten jetzt nur noch remote. Ich glaube, Twitter hat das jetzt auch ausgegeben auf Lebenszeit. Wer möchte? Ich glaube ja persönlich, dass Büro oder ein Ort nach wie vor sehr wichtig ist, kulturstiftend ist und auch diese Zufälligkeiten bietet an der Kaffeemaschine, wo auch immer beim After-Work-Bier, um auf Ideen zu kommen.
Ne? Aber das halte ich auch für einen No-Brainer ganz offen. Wir sind Social Animals. Ne? Der Homo Sapiens ist vor 300.000 Jahren so erfolgreich geworden, weil wir in der Lage waren, uns in Gruppen zu organisieren. In Gruppen zu organisieren und uns dann in den Gruppen sogar zu reorganisieren. Ne? Also es gibt nur wenige Tiere, die das schaffen. Ne? Die Ameisen sind ganz gut und die Bienen sind ganz gut. Die können sich aber nicht reorganisieren. Ne? Wenn da die Königin weg ist, ist der Rest auch weg. Ne? Da gibt es keine Revolution. Ne? Andere Säuger können sich in großen Gruppen nicht arbeitsteilig organisieren. Das haben wir hinbekommen und das hat uns zur erfolgreichsten Spezies auf diesem Planeten gemacht. Also was will ich damit sagen? Wir sind nicht erfolgreich gewesen, weil wir alle einzeln für uns in unseren Höhlen gehockt haben, ne? Sondern weil wir uns in Gruppen organisiert haben. Das macht den Erfolg des Homo Sapiens aus. Und daran glaube ich eben auch heute. im 21. Jahrhundert. Du hast es ja eben schon beschrieben, da hat sich nichts dran geändert. Dieses zufällige Aufeinandertreffen, das Hin- und Herfliegen von Ideen, weil verschiedene Leute in einem Raum sind. Das ist das, was zum Beispiel Kreativität ausmacht. Hm. In Verhandlungen ist es doch häufig nicht so, dass ich ein Ergebnis bekomme am Tisch, sondern weil ich mit jemandem da draußen bin und ihn frage, sag mal, was braucht ihr denn an der Stelle? Oder was muss ich noch sagen, damit ihr zufrieden seid? Das ist in einem Zoom immer schwierig. Da kann ich zwar hin und her simsen im Hintergrund, aber das hat nichts mit der Kaffeepause oder der Teepause draußen auf dem Hof zu tun.
Und ihr beratet ja bei Story Machine Unternehmen und auch CEOs, auch in Sachen Personal Branding. Wie wichtig ist dir bei deinem eigenen Auftritt deine Marke? Wie hast du da irgendwie, wahrscheinlich hast du ein Gefühl natürlich entwickelt über die Jahre, aber gibt es auch so eine gewisse Strategie, die du für dich im Kopf hast, wie du dich selber als Marke auch aufstellst oder guckst du einfach?
Bei mir ist einfach Hopfen und Malz verloren. Irgendwie haben die Marke, Bild und ich ja ganz gut zusammengepasst, ne? Wenn es darum geht, um provozieren, polarisieren, keinem Streit aus dem Weg gehen. Das war schon für mich auch die richtige Marke. Wie gesagt, ich habe seit vielen Jahren gilt für mich ein Satz, wer die Hitze nicht verträgt, der gehört nicht in die Küche. Das ist ein Stück weit ein Lebensmotto von mir. Und ich bin dann auch nicht empfindlich, wenn ich hart rangenommen werde, wenn ich kritisiert werde. Das habe ich mit anderen auch getan. Ich bin auch nicht immer gerecht gewesen. Was den Umgang mit Mitarbeitern angeht, ich fordere immer viel von meinen Mitarbeitern, habe sehr viel gefordert von meinen Mitarbeitern, habe aber ihnen auch gezeigt, dass ich auch selbst immer bereit bin, sehr viel zu geben. Habe ja auch sehr viel immer selber gemacht, habe meine Mitarbeiter nicht nur in den Irak oder nach Afghanistan geschickt, sondern bin mitgegangen, um zu zeigen, hey, ich sitze nicht nur am Schreibtisch und erkläre euch die Welt. Also insofern habe ich da immer wenig Rücksicht drauf genommen, sondern habe versucht, immer so authentisch zu sein, wie es geht. Dass man dort dann natürlich auch immer Grenzen wahrt, ist gar keine Frage. Das versuche ich auch mal zu erklären. Bei der Darstellung auf sozialen Medien geht es auch gar nicht darum, private Dinge zu zeigen, sondern Persönlichkeit zu zeigen. Ja. Das ist ein großer Unterschied. So siehst du mich zwar immer wieder auf Social Media mit meinen Ziegen spazieren gehen oder im Eiswasser, du siehst aber niemals Fotos meiner Kinder oder aus dem Innern unserer Häuser.
So handhabe ich das eigentlich auch. Und diesen Unterschied kennen aber viele nicht. Also viele, das siehst du ja bei Instagram, eifern diesen sogenannten Influencer nach und denken, sie müssen halt die Kinder abfotografieren, sie müssen möglichst viel preisgeben, doch das ist ja oft langweilig, ne?
Das halte ich auch für falsch. Bin auch manchmal erschrocken, wie sorglos jetzt auch mitunter Mitbürger sind, die jetzt ihre Fotos von Kitzbühel oder sonst irgendwo her schicken. Weil ich sage, würde ich jetzt auch zweimal drüber nachdenken, ob ich jetzt auch noch demonstriere, dass ich gerade Skifahren bin, wenn doch der dringende Appell ist, möglichst nicht Skifahren zu gehen. Aber deswegen gibt's ja Story-Maschinen. Jetzt kommen wir auf deine 7-jährige Tochter zurück. Ne? Ja. Deine 7-jährige Tochter weiß, was sie auf Instagram darf und was sie nicht darf. Übrigens, deine 7-jährige Tochter darf noch gar nicht auf Instagram sein.
Nee, die ist bei TikToks.
Oder bei TikTok, da weiß ich gar nicht, wie da die Geschäftsbedingungen sind.
Ich glaube, ab 12, theoretisch.
Na, guck, ne, so viel zu dem Thema. Aber genau deswegen gibt es Story-Maschinen, damit wir dieser Generation, die auf anderen Plattformen medial sozialisiert worden ist, die mit einer One-Way-Kommunikation aufgewachsen sind, zu erklären, was ist Social Media, wie bewegt man sich dort, wir müssen das erlernen, uns in diesem Raum zu bewegen. Ne? Und wir sehen ja auch immer wieder, wenn neue Social-Media-Plattformen entstehen, wie dann Fehler gemacht werden. Und nur über diese Fehler funktioniert natürlich auch am Ende das Lernen.
Kai, ich würde gerne zum Abschluss des Gesprächs nochmal 3-4 Sätze zufeuern, die du bitte spontan beendest, okay? Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist
Silicon Wahnsinn von meiner Frau Dr. Katja Kessler, die aus ihrer Perspektive unseren Aufenthalt in Palo Alto an der kalifornischen Westküste beschrieben hat. Authentisch und lehrreich.
Clubhouse bedeutet für mich das?
Neue, spannende Radio.
Ich lasse mich inspirieren von
ganz vielen Dingen, die ich vor allem Medien entnehme, zunehmend digitalen Medien, aber auch noch immer der guten alten Zeitung aus Papier und dem guten alten Magazin auf Papier.
Ein großer Fail, aus dem ich viel gelernt habe, war?
meine Twitter-Auseinandersetzung mit St. Pauli vor 5 Jahren, als ich St. Pauli vorgeworfen habe, No Refugees Welcome Policy zu betreiben, nur weil sie sich an einer Aktion vom Bild nicht beteiligt haben.
Du hattest ja auch mal Beef mit Bushido. Gibt es da eigentlich noch Kontakt?
Ja.
Punkt.
Punkt.
Sehr schön. Ich bin produktiv, wenn
ich morgens gelaufen habe oder im Wasser war.
Und letzter Satz. Eisbaden sollte man mal ausprobieren, weil
es ein unglaubliches Erlebnis ist, eine großartige Übung der Selbstdisziplin und der Tag sich von Anfang an dann gleich ganz anders anfühlt.
Vielen Dank, Kai, für dieses spannende Gespräch. Einmal durch die Geschichte von Ravensburg bis hin ins Eiswasser. Ich wünsche dir weiterhin natürlich viel Gesundheit, viel Erfolg mit deinen Projekten mit Story Machine. Wir werden es verfolgen. Und vielleicht schaffen wir es dann auch nochmal zusammen irgendwann ins Eiswasser zu gehen. Das würde das mich natürlich freuen. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr nehmt was mit. Lasst mich bitte wissen, wie euer Feedback aussieht. Schreibt mir Nachrichten über Twitter, LinkedIn oder auch über meinen Blog gabrielrath.com. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sagt, Mensch, diesen Podcast muss man gehört haben, dann supportet ihn doch. Bewertet ihn bitte und teilt ihn weiter. Erzählt es euren Nachbarn, erzählt es euren Eltern. Vielen Dank dafür. Viele Grüße aus Rostock oben an der Ostsee. Wir gehen dann erstmal wieder Eisbaden. Das solltet ihr unbedingt auch mal ausprobieren, solange das Wasser noch kalt ist. Ein unglaubliches Erlebnis. Darüber habe ich ja nicht nur mit Kai, sondern auch schon mit dem Mirko Kaminski gesprochen. An dieser Stelle auch nochmal viele Grüße. Und wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört dann auch dort gerne rein. Und ein kurzer Event-Hinweis sei auch nochmal gegeben. Immer donnerstags um 20 Uhr diskutiere ich mit Marc Eichborn und Alexander Kluge rund um die Frage, ist das schon New Work oder kann das weg? Die transformative Fettecke, so haben wir das Format genannt. Denn wir wollen das wirklich mal so rausdestillieren, was ist nur Scheinwelt und was brauchen wir eigentlich zukünftig rund um New Work. Ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein und mitzudiskutieren. Und einen Tag später kommt dann ja immer die neue Folge vom New Work Chat, aktuell wöchentlich. Und da freuen wir uns natürlich immer über Zuhörer und natürlich auch um eure Meinung ist da gebeten. Also, viele Grüße von mir, bleibt gesund und bleibt connected.